Der Podcast.
Folge 112, Spezial Brandenburg. Klomann rettet SPD.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, einer neuen Spezialausgabe, Folge 112 von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenwischen, möchte man ja sagen, denn man konnte es ja nicht fassen. Es ist tatsächlich möglich, dass die SPD in einer Wahl, egal was für eine Wahl, stärkste Kraft wird. Und wer auch immer noch ganz fassungslos mir aus Berlin zuschaut, ist Tilman Lucke. Ich grüße dich, Tilman.
Hallo, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Berlin.
Und, aus Magdeburg.
Aus Magdeburg, genau. Siehste, ich habe mir gerade die Augen gewischt und bin ein bisschen daneben. Naja, genau, also Brandenburg ist das Bremen des Ostens. Es gibt ja nur noch ganz wenige Länder, wo die SPD eben jetzt auf Platz 1 ist. Das ist das Saarland, wo sie sogar allein regiert, dann Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg und Rheinland-Pfalz. Und das könnte es auch schon gewesen sein.
Genau. Können wir mal ganz kurz, weil jetzt gerade genau diese Bundesländer aufgezählt haben, vielleicht bis auf Bremen. Bremen ist vielleicht dann noch so ein Sonderfall, aber sowohl das Saarland als auch Rheinland-Pfalz, als auch jetzt Brandenburg und vermutlich auch Mecklenburg-Vorpommern. Ich sage das nicht gerne, aber der Spitzenkandidat der brandenburgischen CDU, Name habe ich schon wieder vergessen, ist ja ungefähr 12 Jahre alt, wie heißt er?
Jan Redmann.
Der sagte gestern bei... wie nach Martina Hill als Bettina Hausten, ne, mal so schön sagte, beim Gott der Statistik bei Jörg Schönenborn im Interview, wobei war nicht Jörg Schönenborn, aber sagte im Interview, naja, wir dürfen bitte eins nicht vergessen, die letzten drei Landtagswahlen haben eins gezeigt, es läuft immer auf die Zuspitzung der AfD und dem Amtsinhaber hinaus. Das heißt, was in Thüringen nicht ganz stimmte, weil der Amtsinhaber war ja Bodo Ramelow, aber da haben wir vor zwei Wochen schon drüber geredet. Das heißt, dass die SPD diese Landtagswahl gewonnen hat, hat nichts mit der SPD zu tun, sondern nur, dass zufällig in Brandenburg ein SPD-Mann Ministerpräsident ist, nämlich Dietmar Woidke.
Und das war im Grunde, das ist ja auch eine Besonderheit, zwei ostdeutsche Länder sind ja, nämlich Sachsen und Brandenburg, seit 1990 von derselben Partei angeführt. In Sachsen ist es die CDU. Genau. Ununterbrochen und in Brandenburg die SPD. Das lag einfach damals daran, dass da vor allem dort sehr starke Spitzenkandidaten waren.
Genau. Also vor allem Manfred Stolpe und Kurt Biegenkopf in Sachsen, genau.
Und der Stolpe war ja bekannt, den DDR-Bürgern bekannt als Kirchenfunktionär aus der evangelischen Kirche, der viel Kontakt hatte mit...
Moment. Ich möchte ganz kurz, bekannt war Manfred Stolpe nicht, denn er war Kirchenfunktionär. Und die hielt man alle unter... Nein, entschuldige bitte. Also alle, die nach der Wende, davon war niemand bekannt. Also auch Joachim Gauck oder so. Die waren so regional, waren das so Berühmtheiten, die kannte man. Aber selbst die treuen Leute, wir normalen Ossis oder DDR-Bürger hatten noch nichts mit irgendwelchen Kirchenfunktionären zu tun.
Aber die reinen Oppositionellen, die waren natürlich dann innerhalb weniger Wochen sehr bekannt. Die Bürger,
ja, das ist richtig. Wegen, das ist
die
richtig.
Saßen ja dann plötzlich auch am runden Tisch und das war ja de facto die Regierung. Manche von denen sind auch direkt dann als Minister ohne Geschäftsbereich in die DDR-Regierung eingetreten. Aber Stolpe war halt als Kirchenfunktionär viel damit beschäftigt, eben, zu vermitteln zwischen dem Staat und den
Oppositionellen.
Und der hatte auch so einen gewissen, auch eben so einen Landesvater-Nimbus, bevor er Landesvater war. Und bei Kurt Biedenkopf, das ist ein bisschen seltsamer, weil das war ja ein gescheiterter Westdeutscher eigentlich.
Genau.
Der war lange Zeit Vorsitzender, glaube ich, des Westfälischen Landesverbands der CDU. Also die CDU in Nordrhein-Westfalen ist noch gar nicht so lange vereinigt, aber ich glaube, er war dann auch im ganzen Bundesland Landesvorsitzender und mehrfacher gescheiterter Spitzenkandidat gegen Johannes Rau zum Beispiel. Und dann plötzlich hieß es, du kannst, oder auch dann zwischendurch mal Generalsekretär, glaube ich, und dann plötzlich...
Na, Biedenkopf war doch, soweit ich weiß, einer dieser großen 87er Kohl stürzen wollen. Also der ist da bei Kohl in Ungnade gefallen, ne?
Genau, 89 beim Bremer Parteitag dieser Putsch musste dann abgeblasen werden. Also da war eigentlich Lothar Späth vorgesehen als Notvorsitzender und er wollte dann plötzlich nicht mehr und dann brach das alles so Stauffenberg-mäßig in sich zusammen. Also harter Vergleich, aber...
Kohl mit Hitler zu vergleichen, das ist Hitler gegenüber unfair, das ist richtig.
Ich weiß noch, die Titanic, die haben mal als Kohl sein Buch rausbrachte, ich wollte Deutschlands Einheit, dann haben die natürlich den typischen Verwechslungsgag gebracht, dass sie also Adolf Hitler, Doppelpunkt, ich wollte Deutschlands Einheit.
Genau.
Aber wir kommen tatsächlich ein bisschen weiter, obwohl, nee, Hitler ist eigentlich gar nicht so weit weg vom heutigen Thema.
Naja, gut, wir schauen. Also wir haben Landtagswahl in Brandenburg und die ist jetzt nicht ganz so schlimm ausgegangen wie die Landtagswahl in Sachsen und in Thüringen. Ich war jetzt aber ganz kurz nochmal auf Wahlsieger. Dietmar Woidke wird ja als der große Wahlsieger gefeiert, was ja, da können wir auch gleich nochmal drüber reden. Aber wenn wir jetzt mal über Saarland zum Beispiel reden, das war damals lustigerweise wirklich der Scholz-Effekt. Wir hatten ja kurz vor der Bundestagswahl so einen kleinen Scholz-Effekt, ja. Also ich sag das jetzt auch immer wieder auf der Bühne, 50% der SPD-Abgeordneten, die jetzt im Deutschen Bundestag sitzen, sind ja von 206, sind ja 102 neu. Also die vorher noch nicht im Bundestag waren, die haben ja alle nicht damit gerechnet. Zum Beispiel Jessica Rosenthal, die ehemalige Juso-Vorsitzende, oder Martin Kröber, das ist um mein SPD-Landtagsabgeordneter, also stimmt, das ist eigentlich Dr. Kersten, aber Martin Kröber ist der Magdeburger SPD-Landtagsabgeordneter, der hat nie damit gerechnet in den Bundestag, weil der hat gegen Tino Sorge, wie wir ihn nennen, der Mann ohne Oberlippe, Tino Sorge hat seinen Wahlkreis verloren. Das ist wirklich, also das grenzt schon an Majestätsbeleidigung. Genau.
Aber im Saarland kam noch dazu, dann war der negative Tobias-Hans-Effekt, den heute keiner mehr kennt.
Ach ja,
weil der an der Tankstelle, da war eine, also das war ja ein paar Tage nach Kriegsbeginn in der Ukraine und die einzige Sorge von Tobias Hans waren die Benzinpreise und er stand mit dem Handy an der Tanke und hat gesagt, das kann nicht sein. Und wenn jemand regiert, ist es gar nicht so gut, auf die Regierenden zu schimpfen und also das war wirklich der Tank
der Nation. Ja, aber das glaube ich gar nicht, dass das, glaube ich, der Hauptgrund war wirklich damals, dass das ist richtig wie so eine Art Sympathiewelle, die sich ja immerhin auf Wahlergebnis von 24,9% niedergeschlagen hat, wo ich so denke, was für eine Sympathie, aber dass diese Sympathiewelle mitritt und halt die Alternativlosigkeit und dass Oskar Lafontaine die Linkspartei in den Sack gefickt hat. Das darf man natürlich auch nicht vergessen, weil die hatten ja im Saarland auch immer so 15-16% und die waren ja auf einmal, sind die überhaupt noch im Landtag? Nee.
Im Landtag gibt es nur noch die AfD als kleine Partei und Grüne und FDP haben ja auch so Intrigen oder die Grünen durften gar nicht antreten und so weiter und die FDP, also das sind tatsächlich, Saarland ist so ein spezielles Ding, aber tatsächlich, nice to know, also die Wahlgewinnerin Anke Rehlinger oder wie ich sie immer nenne, Goleo, bitte mal eine Ähnlichkeit googeln.
Aber immerhin, ich bin schlimm, oder was? Du machst optische Gags, aber ich bin schlimm.
Immerhin, sie hat eine Hose an. Und die wird jetzt demnächst, im nächsten Monat zur Bundesratspräsidentin gewählt. Mhm. Also dritthöchstes Staatsamt in Deutschland.
Protokollarisch.
Und bringt es doch zu was. Naja, so, dann
lass uns Rheinland-Pfalz wollte ich auch noch sagen, das ist ja der sogenannte Kurt-Beck-Malu-Dreyer-Effekt. Da ist ja auch, also man darf ja bitte nicht vergessen, dass es Rudolf Scharping damals geschafft hat, weswegen ja übrigens Rudolf Scharping auch überhaupt erst Kanzlerkandidat wurde, die CDU, also es war ja so ähnlich wie in Baden-Württemberg, es war gesetzt, dass in Rheinland-Pfalz ist CDU. So, und Rudolf Scharping schaffte es damals, den amtierenden CDU-Ministerpräsidenten aus dem Amt wählen zu lassen.
Also, dessen Namen heute auch keiner mehr kennt.
Karl, das ist richtig, Ludwig, nicht mal Wagner. Du.
Doch.
Natürlich.
So. Aber das ist tatsächlich, man müsste eigentlich sagen, sozusagen die seltene Gelegenheit, dass man mal eine Wahl aus der Opposition gewinnt, eine Landtagswahl, das wird teilweise jahrzehntelang nicht wieder passieren in dem jeweiligen Bundesland. Also das letzte Mal, dass wirklich ein Bundesland die Regierung gewechselt hat, jetzt abgesehen von Thüringen, was ja jetzt ansteht, ist, glaube ich, Nordrhein-Westfalen 2017 auch und durch einen sehr erfolgreichen, genau, Nordrhein-Westfalen ist so halbe-halbe, eben viel Katholizismus, aber eben auch viel Arbeitermilieu oder Gewerkschaftsmilieu und dadurch ist das Bundesland eigentlich die Hälfte der Zeit immer SPD oder CDU regiert gewesen.
Wobei das ja auch jahrzehntelang fest in SPD-Hand war, wobei der Kollege Volker Pispers mal zu uns sagte, in 80er Jahren hat man immer gesagt, in Nordrhein-Westfalen hat man die Wahl zwischen CDU und CSU und mit CSU war die SPD gemeint, also die war halt rechter als die CDU.
Ja, aber immerhin Armin Laschet damals, also Rudolf Scharping und Armin Laschet mögen ja Flachzangen oder Schlaftabletten gewesen sein, aber was sie geschafft haben, ist ein ganzes Bundesland auf links bzw. auf rechts zu drehen.
Genau. Und seitdem ist halt dann kam ja nach Scharping war ja gar nicht so lange, dann kam halt Kurt Beck und der wurde ja wohl sehr gemocht und Malu Dreyer, muss ich tatsächlich sagen, ist eine beeindruckende Persönlichkeit. Ja. Ich kenne sie jetzt nicht näher, aber ich finde es A mit, was hat sie, MS, ALS?
MS.
MS. So ein Land 10 Jahre lang, nee, ist noch länger, ne?
Ja, so 11 ungefähr.
11 Jahre lang zu regieren, beeindruckend. Ja. Und dann freiwillig, niemand in Rheinland-Pfalz hat, glaube ich, wirklich das Interesse gehabt, dass Malu Dreyer das Handtuch schmeißt. Weil die waren Wahlgarant.
Aber das wird ja jetzt der brandenburgischen Regierung auch noch sozusagen bevorstehen, dass Dietmar Woidke 5 Jahre lang dranbleibt, ist ja auch sozusagen nicht zwingend, ja. Er kann ja auch vorher gehen.
Da können wir gleich nochmal drauf kommen. Weil jetzt kommen wir nämlich zum Woidke-Effekt. So, Woidke hat vor der Landtagswahl gesagt, wenn die AfD stärkste Kraft wird, schmeiß ich hin. Mhm. Was glaubst du, wäre passiert, wenn die AfD stärkste Kraft geworden wäre?
Dann hätte er, glaube ich, am Wahlabend gesagt, das müssen wir jetzt in den Gremien besprechen. Und dann wäre er vielleicht am nächsten Tag zurückgetreten. Aber ich denke schon, dass er gegangen wäre. Er hat es ja weiter bekräftigt. Er wurde ja immer auch kritisch darauf angesprochen, teilweise von seinen eigenen Wählern, die das auch nicht so toll fanden oder die zumindest dieses Pokerspiel auch nicht gutierten. Ja. Und ganz ehrlich, dieses Pokerspiel ging ja einerseits auf, nämlich die SPD ist stärkste Kraft. Andererseits gingen die Grünen, die er ja jetzt für eine Regierung gebraucht hätte, dadurch unter. Also wenn die Grünen jetzt nur, wenn die Grünen nur 1% mehr gehabt hätten und die SPD vielleicht eins weniger, dann wären sie immer noch stärkste Kraft, aber die Grünen wären drin und dann hätte man eine demokratische Regierung bilden können. Die hassen sich zwar inzwischen nach 5 Jahren, also Rot, Schwarz, Grün. Aber die hätten dann die Mehrheit gehabt und jetzt haben sie eben nicht die Mehrheit. Jetzt ist ja der Landtag gespalten, 44 Sitze für SPD und CDU und 44 für AfD und BSW.
Man kann es auch anders sehen. Man kann auch sagen 42 Sitze für rechts und 46 Sitze für links.
Ja, also in dem Fall, das ist anders als in Sachsen. Da braucht man ja tatsächlich 3 Partner irgendwie, um da über die Mehrheit zu kommen. Und jetzt in Brandenburg ist es ja deswegen spannend, weil die CDU schwächer ist und das ist bisher, glaube ich, auch erst ein einziges Mal vorgekommen in Bremen in den 50er Jahren, dass die CDU weder auf Platz 1, 2 noch auf Platz 3 war, sondern letztlich auf dem letzten Platz sogar.
Zumindest von den Landtagsparteien?
Von denen, die es reingeschafft haben. Und sodass dass die CDU wahrscheinlich sogar aus der Regierung rausfällt, weil sie nicht benötigt wird für eine SPD-BSW-Mehrheit. Muss man natürlich auch sich überlegen, was sitzen da für Gestalten für BSW im Landtag? Wahrscheinlich kennen die sich selber noch nicht mal richtig. Und dann würde man überlegen, gibt es mit 2 Stimmen Mehrheit überhaupt die Chance, da eine Mehrheit hinzukriegen?
Naja, wir haben das ja in Sachsen-Anhalt, dass ja theoretisch die schwarz-rote Mehrheit, also CDU, SPD, gereicht hätte mit einer Stimme und Haselhoff aber seiner eigenen Fraktion nicht getraut hat, weswegen er die FDP halt noch mit reingenommen hat.
Ja, das wäre aber zum Beispiel angenommen, und saß ein paar Minuten am Abend, sah es ja so aus, als hätten SPD und CDU dann doch noch diese 45 statt 44 Sitze, dann hätten sie es gemacht, weil das ist schon ganz klar, das sind Leute, die unbedingt auch regieren wollen. Und,
ja, aber das ist ja nochmal, also auch in Sachsen-Anhalt war es ja so, also hier wäre es ja jetzt so gewesen, die SPD ist ja ungefähr in der gleichen Stärke, paar Stimmen mehr, also ein paar Sitze mehr, aber ungefähr in der gleichen Stärke wie zur letzten Landtagswahl eingezogen. Auch in der CDU wären ja vermutlich, ich kenne jetzt nicht die genaue Liste, aber wären ja vermutlich im größten Teil die gleichen Leute, also werden nur Leute im Landtag sein, die auch in der letzten Legislatur schon im Landtag waren.
Ja.
In Sachsen-Anhalt ist es ja so, dass die CDU unglaublich an Stimmen dazugewonnen hat. Da sind ganz viele neue Landtagsabgeordnete. Also die bei der letzten Landtagswahl hat ja die CDU alle Direktmandate oder fast alle Direktmandate in Sachsen-Anhalt geholt. Unter anderem auch bei uns im Wahlkreis Staßfurt. Ich habe CDU gewählt, einfach weil ich verhindern wollte, dass Matthias Büttner, dieses dreckige Schwein, und das sage ich jetzt aufgrund von Frauengeschichten, die da öffentlich geworden sind, das verhindern wollte, dass der das Direktmandat kriegt. Das heißt, und da ist zum Beispiel der Bürgermeister von Borne, der ist 10 Jahre jünger als ich, ist als direkt gewählter Landtagsabgeordneter in den Landtag gekommen. Das heißt, Haselhoff hatte eine komplett neue Fraktion, wenn du so willst, oder Fraktion, die zu 50% aus... Und er wusste einfach nicht, wie sehr er sich auf diese Fraktion verlassen kann, weswegen er das machte. Wenn die davon aus hätten ausgehen können, sich 100%ig auf die Leute, die in den Fraktionen sitzen, verlassen zu können, weil sie die alle kennen.
Ja klar, das ist ein Sonderfall, aber jetzt kommt da, also das war ja in Thüringen und Sachsen auch so, jetzt kommen halt eine ganze neue Fraktion in diesen Landtag von Leuten, die noch nie irgendwo in Erscheinung getreten sind. Wahrscheinlich haben die auch noch nicht mal alle im Wahlkampf mitgemacht, denn die BSW hat ja auch sehr wenig Direktkandidaten gehabt. Da hätte man sich zurücklehnen können, sagen, meldet euch am Wahlabend, ob ich drin bin oder nicht, aber vorher mache ich nichts für euch. Also das sind ja schon spezielle Leute und da weiß man halt nicht, was man halt braucht für so eine Wahl im Plenum ist halt dieses eine Mal eine geheime Mehrheit. Und geheime Wahl ist halt immer ein Risiko. Während eine offene Wahl, da geht es ja, oder eine offene Abstimmung über Gesetze, das wird ja fraktionsweise abgestimmt. Da wird ja oft auch geschaut, sitzen ja gar nicht alle drin, aber trotzdem, wenn die Fraktion, wenn sich da alle melden und bei der Opposition auch alle melden, dann wird trotzdem nicht noch nachgezählt, wer ist da. Es sei denn, man zweifelt es an, aber das wäre grobes Foulspiel.
Ja, aber Pairing ist ja auch noch allgemeingängige Praxis. Also ich weiß noch, dass Stoiber damals, oder weiß ich gar nicht, also als es 2002 zur Bundestagswahl extrem knapp war, ging auf einmal die Diskussion los, das Pairing im Bundestag abzuschaffen, was sie dann aber trotzdem wieder gemacht haben. Weil du kannst ja nicht, weil das würde ja dazu führen, dass die jeden Kranken und jeden, der auf Auslandsreise ist, bei wichtigen Abstimmungen ins Parlament zurückholen. Und das ist ja einfach nicht im Sinne des Gesetzgebers.
Ja.
Nochmal ganz kurz zu dem Ergebnis. Es ist jetzt halt so, die SPD ist stärkste Kraft. So in Thüringen, also so in Thüringen ist die AfD stärkste Kraft. Aber in Thüringen ist die AfD auch nur deswegen stärkste Kraft geworden, weil die CDU nicht die stärkste Kraft geworden ist, weil 10% der Leute die Linkspartei gewählt haben, nein, nicht 10, sondern von den 13%, die die Linkspartei in Thüringen gewählt haben, haben ja 10% Bodo Ramelow gewählt. Wenn Bodo Ramelow nicht, wenn Mario Vogt schon Amtsinhaber gewesen wäre, hätten die 10% wahrscheinlich CDU gewählt. Und dann wäre da die AfD auch nicht die stärkste Kraft geworden. Oder vielleicht ganz knapp doch. Wobei es ja immer wieder noch Stimmen gibt, die sagen, wenn Björn Höcke nicht der Spitzenkandidat der AfD in Thüringen wäre, hätte die AfD noch besser abgeschnitten. Also Höcke war eher ein Hindernis als ein Grund, die AfD zu wählen. Aber das finde ich halt krass, dass man, also die AfD hat in Brandenburg knapp 30%, hat in Sachsen 30%, in Thüringen 30%. Jetzt mal ganz grob. In Sachsen und Thüringen regen sich alle tierisch auf. Während jetzt Brandenburg, habe ich das Gefühl, alle froh sind, dass die SPD stärkste Kraft ist, müssen wir nicht mehr über die AfD reden.
Naja, doch. Also das ist, es war ja eben nicht unwahrscheinlich. Und auch Woidke, der hat ja diese Wette nicht einfach so, ist ja diese Wette nicht einfach so eingegangen, weil es ihm egal war, ob er die gewinnt, sondern der hat schon dieses, was Scholz auch hatte 2021, diese Zockermentalität, und die wurde jetzt belohnt. Ist.
Ja, aber was soll das? Jetzt mal ganz ehrlich, was soll das? Wenn er das nicht gemacht hätte, dann wäre die SPD wahrscheinlich zweitstärkste Kraft geworden. Wahrscheinlich, aber die Grünen wären im Landtag gewesen. Was
ja, aber das ist ja jetzt, das kann man jetzt alles gar nicht so genau. Also die Grünen waren halt, oder es ist schon so, dass jede Partei ja aus eigener Kraft schon kämpfen sollte. Es gab ja dann so Zweitstimmenkampagnen, oder es gab so eine Seite taktischwählen.de, wo einem dann ausgerechnet wurde, in welchem Wahlkreis wohnt man, was sollte man wählen mit Zweit- oder Erststimme oder was auch immer. Wobei das ja auch immer alles nicht so mega neutral ist, wie es klingt, weil dass die Seite taktischwählen.de jetzt nicht unbedingt von der CDU betrieben wird, weil empfohlen wurde halt mit der Zweitstimme Grüne oder Linkspartei zu wählen, weil die noch die theoretische Chance hatten, in den Landtag zu kommen, über 5%, und in den Wahlkreisen.
Ja, aber es hätte ja schon gereicht. Also in Brandenburg gilt es ja offensichtlich, wenn ich das gestern richtig mitgekriegt habe, so, sobald du ein Direktmandat hast, hast du das Recht, eine Fraktionsstärke einzuziehen.
Ja, und bisher hatten die Grünen ja in Potsdam eins, und das haben sie aber auch relativ deutlich verloren. Es war am mittleren Abend schon klar, dass sie das nicht kriegen und dass sie damit raus sind, weil woanders gibt es ja dann auch keine Möglichkeit. Apropos Direktmandat, auch wieder eine skurrile Kleinigkeit aus dieser Wahl ist, ein Direktkandidat hat den Wahlkreis Spree-Neiße 1 verloren mit 7 Stimmen Abstand. Und jetzt rat mal, wer?
Warte, ganz
über
kurz
den haben wir schon gesprochen.
Spree-Neiße 1, hast du gesagt.
Genau.
Ne? Gewonnen hat den Steffen Kubicki.
Kennt keine Sau, aber den Verlierer, den kennt jeder.
Von der SPD dann wahrscheinlich?
Ja.
Dann vermute ich Dietmar Woidke.
Genau, also das ist
weil wirklich, der kommt ja aus Forst. Das ist ja Spree-Neiße.
Ja, ja, also 7 Stimmen, das ist, glaube ich, auf so Wahlkreisebene, weiß nicht, ob es. Krass. Ich glaube, es gab mal in den 70er Jahren irgendwo einen Wahlkreis, der tatsächlich gelost werden musste wegen Gleichheit. Aber 7 Stimmen sind arg. Klar, jetzt kann man wieder hoffen auf die auf das, sozusagen den Unterschied des amtlichen Endergebnisses.
Also ich habe es gerade hier, falls jemand interessiert, 11.562 Stimmen für den AfD-Kandidaten, 11.555 Stimmen, was an sich schon eine krasse Zahl ist, 11.555 für Dietmar Woidke. Okay. Wow, also da würde ich auch nochmal nachzählen und beantragen.
Ja gut, aber nee, also was heißt nochmal nachzählen, wird ja nicht. Also das ist ja auch immer so ein Mythos, Nachzählung. Also nochmal ganz zur Klarstellung, also das am Abend, und das war ungefähr um 11 Uhr, was recht früh ist für eine Landtagswahl mit zwei Stimmen.
Ja, weil es ja nur die Landtagswahl. Es war ja nur die Landtagswahl.
Genau,
es gab
aber,
ja keine Kommunalwahl, Europawahl,
ja, richtig. Irgendwas. Und da kommt dann dieses sogenannte vorläufige amtliche Endergebnis oder genau. Vorläufige Endergebnis, was auch immer.
Genau.
Das wird auch öffentlich, also auf die Stimme genau veröffentlicht. Da bleibt dann auch nichts übrig. Also das sind dann, also was ich auch manchmal höre, ist dann, oh, da sind die Briefwahlstimmen noch nicht drin. Nee, also da ist alles drin, was vorliegt, aber dann wird natürlich nochmal geguckt, gibt es Unstimmigkeiten? Es passiert sehr oft, dass aus sozusagen in Tabellen zwei Spalten oder zwei Zeilen verrutschen, dass man sozusagen der Partei ohne es zu wollen, eine andere Stimmzahl zuordnet in einzelnen Wahllokalen. Und da schaut man natürlich auf Plausibilität. Wenn jetzt eine Partei, sagen wir mal, 10 Prozentpunkte höher liegt als im Nachbarwahlbezirk, dann wird man sich das nochmal angucken, dann wird man das nochmal aufmachen. Also die Wahlzettel werden ja auch alle eingepackt und dann irgendwie eingelagert, solange bis es eben dann ein verifiziertes Ergebnis ist. Aber es ist nicht so, der Landeswahlleiter, der wird sich jetzt nicht hinsetzen und diese über 1 Million Wahlzettel da nochmal genau nachzählen, ohne Grund, sondern es muss einen Grund geben, nämlich einen Verdacht, dass irgendwas, ein Fehler gemacht wurde oder ja, was auch immer, dass irgendwann irgendein Vorfall im Wahllokal war oder so, dass jetzt einer die Urne umgeschmissen hätte oder so, oder was weiß ich, also insofern, und dann, da das in gelegentlich in wahrscheinlich in jedem Wahlkreis ein paar Wahlbezirke gibt, wo es diese Nachkorrekturen dann noch gibt, wird in keinem Wahlkreis das Ergebnis ganz genau so sein, wie es jetzt ist. Aber das bezieht sich immer nur auf eine einstellige Stimmzahl hoch und runter und dann aufs Land gezogen, auch wirklich nur um kleine Zahlen. Und dazu kommt halt, dass Wahlfehler sich ausgleichen, sodass wer jetzt vorne liegt, hat natürlich die größere Chance, auch wenn es nur 7 Stimmen sind, weil die 7, angenommen, die Unsicherheit wäre plus minus 20 Stimmen oder so, oder sagen wir mal 100, sind wir großzügig, dann ist trotzdem noch beim einen vielleicht 107 Stimmen möglich und beim anderen nur 93 Stimmen Vorsprung. Also insofern, das wird bestimmt auch so bleiben. Und ich meine, der Dietmar Woidke ist zwar der beliebteste Kandidat des ganzen Landes gewesen, aber er wohnt halt trotzdem im Spreewald und da ist halt tiefstes.
So. Ja. Dann kommen wir doch bitte gleich mal zur Teilung des Landes Brandenburg. Also, ich habe jetzt hier Erststimmenmehrheit. Ich hätte gedacht, ganz rund um Berlin, aber es ist tatsächlich, du kannst ganz grob sagen, den Westen gegen den Osten aus, also Westen gegen den Osten, oder sagen wir mal, alles, was an der polnischen Grenze liegt, ist ja nun stramm AfD. Ja, also kann man sagen, ich habe hier wirklich die Erststimmen, also hier habe ich Spree-Neiße 2, 46,5% für den AfD-Kandidaten. Das ist ist schon fast Sachsen. Das ist schön. Ich bin gar nicht Hoyerswerda. Ich glaube, das ist
Hoyerswerda liegt in Sachsen.
Ist der Kreis, der direkt an Hoyerswerda grenzt. So 46,5%. Der Wahlkreis darüber, Spree-Neiße 1, 41,5%. Da hat die SPD aber auch 41,5%. Ich glaube, wenn Dietmar Woidke da nicht angetreten wäre, wäre es noch mehr für die AfD. Könnte ich mir jetzt zumindest vorstellen. Das ist jetzt natürlich rein spekulativ. Aber ich behaupte das jetzt einfach mal, weil ich mir das selbst ausgedacht habe. Oder Spree direkt darüber auch 40,5%. Dann haben wir, sagen wir mal, Märkisch Oderland 38, Uckermark 2 39,7 für die AfD, Uckermark 1 39,8 für die AfD. Das heißt, wir reden hier von 40% Erststimmenergebnis natürlich nur für die AfD.
Ja.
Direkt einmal Oder-Neiße-Grenze. So, dann haben wir hier, was interessanterweise Prignitz, das ist ja, liegt ja direkt in Sachsen-Anhalt, das ist ja der Nachbarwahlkreis zum Kreis Havelberg. Auch immerhin 34%, dann hast du hier Ostprignitz, Ruprin-Havelland 35%. Aber das ist quasi.
Es ist so. Es ist immer in einem Hörpodcast, wenn du quasi 44 Wahlkreise vorliest mit Stimmenzahl.
Ja, Entschuldigung, ich wollte damit einen Trend klar machen. Aber mittendrin und rund um Berlin, ich hätte gedacht, es geht ganz rund um Berlin, aber es geht nur so halb rund um Berlin, ist alles rot. Und dann bis runter Potsdam-Mittelmark und so. Wobei ich aber glaube, dass das tatsächlich wirklich alles noch zum sogenannten Speckgürtel Berlins gehört. Also da wohnen hauptsächlich Berliner. Wenn du dich da auch mit Leuten unterhältst, da wohnen die ganzen Berliner, denen das Leben in der Stadt einfach zu teuer ist, die ziehen dann halt aufs Land. Und aufs Land ist halt Brandenburg. Und dass Brandenburg überhaupt von der SPD regiert wird, glaube ich, hat auch viel damit zu tun, dass da ganz viele Berliner wohnen, war.
Ja, also das also ich glaube, dass die SPD in Brandenburg auch so eine Art, wie die CSU in Bayern, so ein bisschen von sich dieses Verständnis hat, wir sind hier die Staatspartei. Und das hat ja diesmal auch wieder geklappt. Also das hat man am Anfang der Folge schon gesagt, es gibt halt mehrere Bundesländer, die ganz klar von einer bestimmten Partei dominiert sind, und das ist aus allen möglichen Gründen die SPD. Übrigens hat sie auch dieselben Farben, also die brandenburgische Fahne ist ja blau, ist ja rot-weiß, genau. Oder weiß-rot mit dem Adler. Übrigens, ich finde sogar, dass Dietmar Woidke, der hat ja so ein bisschen so ein Vogelgesicht, so eine etwas längere Nase. Das
jetzt und, wieder los?
Ja, und der sieht eigentlich, eigentlich ist der Adler ihm nachempfunden worden, glaube
ich. So. Genau, also sie haben schon, bevor die Dietmar Woidke überhaupt auf dem Tapet hatten, haben die dieses brandenburgische Landeslogo schon so angepasst. Ganz kurz dazu, Mecklenburg-Vorpommern, das ist ja, die haben nochmal, die haben Vorsachsen an, die haben nächstes Jahr, glaube ich, Wahl, ne?
Nee, 21. Also das hat den Grund, das startete ja 1990 am 14. Oktober quasi, 11 Tage nach der deutschen Einheit, mit Landtagswahlen in diesen ganzen 5 Bundesländern. Die erste Wahlperiode war überall auf 4 Jahre angesetzt, um da erstmal alles einzutüten, also die Verfassung zu schreiben und so weiter. Und dann haben sich Brandenburg, Sachsen und Thüringen haben sich dann entschieden für die 5-jährige Wahlperiode, und deswegen wird in jedem 4er und 9er Jahr gewählt dort. Und Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt haben sich zunächst für die 4-jährige Wahlperiode entschieden, sodass also 94, 98, 2002 und 2006 gewählt wurde. In Sachsen-Anhalt eher in der ersten Jahreshälfte und in Mecklenburg-Vorpommern eher im Herbst. Und dann seit 2006 bis 2011, da wurde die Wahlperiode dann auf 5 Jahre verlängert. Also das ist mehr oder weniger Zufall, dass es in Ostdeutschland eben nur zwei Wahltermine in einem 5-jährigen Turnus gibt.
Das heißt, MacPom hat wie wir 2027 dann wieder Wahl.
2026.
26.
Übrigens ja, auch wie Baden-Württemberg, also da sind wir uns auch wieder, wir haben ja viele Verschiedenheiten, aber da wir wählen immer am gleichen, teilweise auch am gleichen Tag.
Genau. So, und da ist es aber nicht gesetzt, dass die SPD gewinnt, weil Mecklenburg-Vorpommern wurde tatsächlich bis 1994?
Bis 98, genau.
Sogar von der CDU regiert und hat dann die erste rot-rote Koalition gemacht.
Ja, übrigens also war Angela Merkel auch in ihren frühen Jahren als Umweltministerin mal Landesvorsitzende in Mecklenburg-Vorpommern.
Genau. Was interessant ist, da die ja gar nicht aus Mecklenburg-Vorpommern kommt, die kommt ja eigentlich aus Brandenburg. Uckermark gehört eigentlich zu Brandenburg.
Eigentlich schon, aber da das ja alles... ich weiß gar nicht, sie wohnte ja schon immer in Berlin, also weil ihr Mann auch an der Charité war und so weiter, also das heißt mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern hat sie ja gar nichts zu tun.
Haben wir jetzt auch von Stefan Danzinger gelernt, wie heißt es?
Charité.
Das ist die Charité, wa? Heike eine Charité gebracht. Gut. So. Nein, ich habe das, hast du die Doku über Angela Merkel auf der ARD gesehen? Also die ist ja in der Mediathek. Ich weiß nicht, ob du so ein Mediathek-Gucker bist. Ich glaube ja nicht.
Achso, diese 5-teilige Serie, gell?
Genau. Ja. Und da haben sie halt beschrieben, dass die ganz dringend Kandidaten brauchten damals für Stralsund. Und dass die Merkel da ungünstig in der Gegend rumstand.
Ja.
Und mit irgendwas, mit der gemacht werden musste. Und dass der mecklenburgische Landesvorsitzende damals einfach den scheiß Wessi verhindern wollte. Weswegen der die Merkel als Spitzenkandidatin nach MacPom holte. Obwohl die nie irgendwas mit Mecklenburg-Vorpommern zu tun hatte.
Ja, aber egal. So kann es auch gehen. So.
Ja, auf jeden Fall kann es eben durchaus passieren, dass Manuela Schwesig eben dann 2026 nicht mehr Ministerpräsidentin von...
Was aus meiner Sicht gar nicht so schlimm wäre.
Wieso, was soll denn da Besseres kommen, jetzt mal ganz ehrlich?
Naja, jemand, der nicht so tut, als wäre alles in Ordnung gewesen in der Vergangenheit. Also da gab es diese Nord Stream-Sache und noch schlimmer, da gab es ja... Also
wie romantisch bist du denn?
Naja, und da wurde ja eine Finanzbeamtin, es ging ja um die Gemeinnützigkeit und eine Steuernachzahlung für diese Nord Stream Stiftung, und eine Finanzbeamtin hatte so Sorgen, dass dass irgendwie diese arme Frau Schwesig da jetzt Ärger kriegt, dass sie also bei sich zu Hause dann irgendwelche Steuerunterlagen verbrannte im Kamin. Also da muss man schon sagen, dass andere sind schon für weniger zurückgedreht. Es war nicht sie selber natürlich, aber diese ganze Geschichte, dass man an die falsche Sache glaubt, da hat sie sich bis heute nicht bei niemandem entschuldigt auch. Ich finde, das geht einfach nicht. Es gibt genug Beispiele, dass Politiker auch sagen, da haben wir uns richtig, richtig, richtig geirrt. Und es tut mir heute leid. Und das könnte man von ihr auch hören. Aber darüber haben wir auch schon öfter geredet. So,
genau.
Jetzt gehen wir mal zur AfD.
Ja.
die hat ja wirklich auch, besteht ja in Brandenburg auch aus den tollsten Personen, muss man sagen.
Und da ist Andreas Kalbitz nicht mehr dabei.
Ist ja nicht mehr dabei, genau. Der frühere Landesvorsitzende Kalbitz, der 2019 ja die Wahl anführte oder die Spitzenkandidat war, ist 2020 ja nicht ausgeschlossen, sondern als Mitglied gestrichen worden. Also es gab ja mehrere Ausschlussverfahren, auch zum Beispiel gegen Höcke und so weiter. Unter anderem angestoßen von einer gewissen Alice Weidel, die davon heute nichts mehr wissen will, weil sie einfach damals noch wollte, mit Meuthen und Petri zusammen das bürgerliche Gesicht irgendwie zu retten. Und beim Kalbitz hatten die, die ihn rausschmeißen wollten, eben den Vorteil, dass er halt Mitglied der HDJ war, nachweislich. Da gibt es auch Videomaterial, wie er auf irgendeinem Zeltlager war bei denen. Und es ist auch nachgewiesen, dass er da Mitglied war. Und da, die stehen halt auf der Ausschlussliste oder auf der Unvereinbarkeitsliste.
Das heißt, er hätte gar nicht Mitglied sein dürfen.
Nicht aufgenommen sein dürfen. Und dann ist es tatsächlich so, dass diese ganze Schiedsgerichtstournee quasi dann wegfällt, sondern dann kann der Parteivorstand, damals noch dominiert von den Meuthen-Leuten, die also sozusagen auf dem linken Flügel waren.
Von den Meuthen-Leuten.
Ja, und die haben den dann auch mit Mehrheitsbeschluss, das war sehr knapp, 2/3 Mehrheit, glaube ich, knapp erreicht, auch mit Frau von Storch und so weiter, haben den dann gestrichen als Mitglied. Und das ist auch dann von Gerichten bestätigt worden. Also denen sind es los. Und da gab es ja eine lustige Geschichte noch in der Fraktion mit Herrn Dennis Hohloch.
Hohloch?
Ja, genau, Hohloch.
Und der Haar sein vorne, ja, das habe ich jetzt nicht falsch verstanden.
Aber leider nur mit einem L in der Mitte. Und der ist, dem sein Spitzname ist Milzris Hohloch. Warum? Weil er, also es gab eine Szene, die war kurz nach diesem Ausschluss von Kalbitz. Und plötzlich hieß es, Herr Hohloch, der Fraktionskollege, hat eine Milzris bekommen nach einer Unterredung mit Herrn Kalbitz.
Genau.
Es ist natürlich diesen Personen zuzutrauen. Ich kann mich erinnern, auf einem Parteitag hat Herr Lukassen, das war eher so ein Gemäßigter, aber der hatte mal so ein Pflaster im Gesicht. Das war ein sehr kontroverser Parteitag und keiner hat sich getraut zu fragen, wo hat er dieses Pflaster jetzt her? Also die Geschichte wurde so erzählt, es war ein freundschaftlicher, freundschaftlicher
Knuff.
Ein Knuff, so. Und ich weiß nicht, ob dir das, du hast ja wahrscheinlich auch schon mal freundschaftlich jemandem einfach die Milz kaputt gehauen, weil es so üblich ist, gell? Und also beide Seiten haben es so erzählt. Ich weiß nicht, wenn man so angegriffen wird oder so Körperverletzung, da kann man ja schon auch sagen, wie es war, aber er bleibt bei der Version. Und wir wissen, die AfD sagt immer die Wahrheit.
Genau. Naja, die hat wahrscheinlich Angst. Ja. Er wahrscheinlich Angst gehabt, dass ihn da mal irgendwer nachts besuchen kommt.
Apropos
Kantholz
Wahrheit,
aus Bremen.
Genau, das auch noch, ja. Da gab es ein Kantholz, was auf den Videoüberwachungsaufnahmen dann doch sich nicht als Kantholz herausstellte, sondern
als Faust. Wildschwein.
So, und apropos Wahrheit, der Spitzenkandidat Hans-Christoph Berndt, wenn man den googelt, da weiß man wirklich, was 70 Jahre Hass mit einem Gesicht machen können. Also es gibt, ich kenne kaum ein Gesicht. Ja.
Ich habe gestern, war noch mal ganz kurz nach der Sendung, war denn so spitz, also da war, Wolke, ich weiß gar nicht, also SPD, auf jeden Fall der CDU-Typ, einer von der SPD, ich weiß nicht, ob es jetzt Wolke selber oder der Parteivorsitzende war, weiß ich jetzt gar nicht. Und dann dieser Herr Berndt.
Ja.
Alter, ich habe noch nie, dieser Hass ist ja förmlich aus dem Fernseher rausgelaufen.
Also da muss die Weidel, sagen wir mal, in 10 Jahren sieht die auch so aus.
Ja.
Aber noch nicht. So, und der hat, das war vor 2-3 Wochen, von der MAZ, also MATZ, die Märkische Allgemeine Zeitung, gab es ein Wahlforum mit allen Spitzenkandidaten.
Die ja mal Alexander Gauland gehört hat, das dürfen wir ja nicht vergessen.
Richtig, ja. Das heißt, eigentlich wäre es heimisches Territorium, war es aber nicht.
Genau.
Und er fühlte sich natürlich schlecht behandelt von den Moderatoren, weil er nicht als Erster gefragt wurde. Also es ging, glaube ich, nur um der Wojtke, der darf sich hier produzieren, wird als Erster gefragt, darf als Erster antworten. Ja, irgendeiner wird ja als Erster gefragt. Ich glaube, das ist jetzt nicht so ein großes Ding. Naja, und er hat dann diese Wahlrunde aus Protest verlassen. Und kurze Zeit später kam dann raus, er war dringend noch oder musste dringend noch auf eine bestimmte Party oder irgendein, was weiß ich, so ein Fest, wo er halt sich sehen lassen wollte. Also es ging wirklich um Terminproblem und das wurde aber kaschiert als großer Skandal und hier wird die AfD von den Medien kaputt gemacht und so weiter. Also
so.
So.
Dann lass uns doch jetzt mal ein bisschen aus. Ah, nee, lass uns ganz kurz mal über die Grünen und über die Linke reden. Für die Grünen ist schade, ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, die haben ja wirklich amtlich verloren, Potsdam 1. Also sie liegen zwar nur relativ knapp, also so fast 10%, aber relativ knapp hinter der SPD-Kandidatin, Dr. irgendwas. Aber es ist ein Verlust von fast 20% der Stimmen. Also das heißt, ganz viele in Potsdam 1 haben sich offensichtlich gedacht, wähle ich mal sicherheitshalber lieber die SPD-Tante.
Ja, also da war es eben doch nicht das Interesse bei den SPD-Anhängern doch nicht groß genug, sie jetzt zu wählen, weil andere hätten ja bei sowieso auch keine Chance gehabt. Genau, nee, aber die SPD-Anhänger, die hätten ja die befreundeten Grünen auch unterstützen können, weil Potsdam ist halt so städtisch, dass sozusagen die Gefahr nicht bestanden hat, dass da jemand anders gewinnt.
Ach so, du meinst halt im Prinzip können, einfach
aber
nur,
ist nicht passiert, ja.
Du meinst einfach nur, dass die Grünen halt trotzdem in den Landtag kommen.
Ja, ja. Das war ja, so wurde es ja auch erzählt und das wäre ja, ja im Rückblick hätten, würden sich vielleicht viele Direktwähler jetzt auch anders entscheiden, aber jetzt ist natürlich vorbei. Bei den Grünen tatsächlich, also Brandenburg war ja immer auch wegen dieses Speckgürtels das erfolgreichste neue Bundesland für die Grünen,
genau.
Mit über 10% letztes Mal.
Genau.
Damals sogar noch knapp vor der Linkspartei, die auch so ungefähr bei 10% lag. Aber das ist jetzt auch.
Nee, Linke war stärker letztes Jahr. Also letztes Mal.
Nee. Die Linkspartei, also genau genommen, Grüne 10,8.
Ach Quatsch,
und
es
Linkspartei 10,7.
Entschuldigung, ja. Ich habe Erststimmenergebnis hier, Zweitstimmen hast recht.
Genau.
Ja, Entschuldigung.
Aber trotzdem, die Grünen waren halt sozusagen, es gab ja jetzt 8 Wahlen seit der Wiedervereinigung und bei 4 waren sie drin, bei 4 waren sie draußen. Und das ist so
was
ein bisschen.
Was amtlich ist für die Grünen im Osten. Also ich glaube, in Sachsen-Anhalt haben sie 2 oder 3 Mal nur im Landtag gesessen. Mhm. Ja, aber jetzt lass uns mal bitte über das, also es ist ja ein sehr überschaubarer Landtag, also im Prinzip ähnlich wie im Saarland, also da ist glaube ich nur eine Partei, im Saarland haben wir 3 Parteien im Landtag, ne? Hier 4 und das ist überschaubar. Jetzt kann man diskutieren, ob man das BSW links oder rechts einsortiert, das ist beim BSW wirklich schwierig, ich würde schon eher die immer eher links einsortieren.
Mhm. Ja, das wollen die auch selber. Also wenn es jetzt darum geht, wie also der Ältestenrat oder der Vorältestenrat, der sozusagen die Sitzordnung zumindest für die erste Sitzung festlegt, da wird natürlich jetzt muss man jetzt natürlich schauen, wer setzt sich da durch. Das BSW würde auf jeden Fall sagen, wir sitzen ganz links von der SPD. Und die anderen Parteien würden wahrscheinlich eher sagen, nee, wir setzen euch mal zwischen CDU und AfD oder so. Weil
naja.
Es ist ja nachweislich auch, das war ja im Bundestag auch so, früher saß ja die FDP zwischen CDU und AfD und dann hat die Ampelkoalition auf Betreiben der FDP diese Sitzordnung geändert und jeder demokratische Abgeordnete, der neben diesen Irren sitzen muss, der kriegt quasi das rechte Ohr voller Müll und Dreck.
Genau.
Und das ist wirklich einfach rein körperlich nicht schön, neben denen zu sitzen. Und ich denke mal, dass man dem BSW das vielleicht, oder ich hoffe, dass man das ihnen aufzwingen kann, da Mitte rechts zu sitzen.
Mal abgesehen von der Migrationsfrage. Russland stellen wir jetzt mal außen vor, weil das kannst du nicht links-rechts einsortieren. Das ist halt einfach irgendwie historisch. Abgesehen von der Migrationsfrage ist ja der Großteil des Programms, Programm ja auch ganz groß in Anführungsstrichen, sowas haben die ja noch nicht, das BSW schon eher links einzusortieren. Es ist eine bessere Linkspartei unter der Führung von Sarah Wagenknecht. Wenn Sarah Wagenknecht sich in der Linkspartei durchgesetzt hätte, hätte sie sich nicht abgespalten. Und das wäre ja gar nicht so unwahrscheinlich gewesen, dass sich Sarah Wagenknecht hätte. Und vielleicht hätte es der Linkspartei auch gut getan. Das Problem ist tatsächlich wirklich, ganz kurzer Ausflug nur, dass die Gründung des BSW wahrscheinlich wirklich damit zu tun hatte, dass innerhalb der Linkspartei oder dass ganz viele Politikerinnen gerade, die ich teilweise auch sehr schätze, bessere Grüne sein wollten. Das gehört einfach nicht zum Wahlklientel der Linkspartei, dass sie sich für Frauenrechte einsetzen, für Flüchtlingsrechte, Mensch und so. Das passt aber einfach nicht zum Klientel des Wählen der Linkspartei, weswegen sich Sarah Wagenknecht ja quasi abspalten musste.
Ja, aber das ist ja nur dieses eine Themenfeld. Das hat ja immer schon gebrodelt. Auch Lafontaine zum Beispiel war ja immer dafür bekannt, dass er jetzt nicht so das große Herz für Flüchtlinge hatte. Und das, finde ich, muss man ja auch nicht, also wenn man sagt, unsere Partei hat andere Schwerpunkte, dann muss man das ja auch nicht, muss man eben nicht die besseren Grünen sein. Aber dann kam halt mit Russland noch so dieser ganze Fake-News-Faktor dazu und die Wagenknecht hat halt dann diese paar Demos organisiert und hat richtig, bekam halt sicher viel Lob von irgendwelchen Leuten, ja, wir bestärken sie und dann ist es ein reines Eitelkeitsprojekt und sie weiß ja von ihrem Mann, der hat ja schon eigentlich mindestens eine Partei kaputt gemacht.
Eigentlich zwei?
Zwei, genau. Und das macht einfach Spaß, glaube ich, wenn man so drauf ist wie die beiden, dann ist man einfach der Schreck aller Parteien. Und jetzt wird sogar noch, obwohl sie da gar nicht Mitglied sind, die CDU zumindest in Thüringen auch noch kaputt gemacht, oder in Sachsen vielleicht auch. Das heißt,
damit in die Regierung gehen.
So, und
entschuldige bitte, du musst mal, was diese ganze Russland-Problematik betrifft, damit ist sie eigentlich auch in der Linkspartei auf fruchtbaren Boden gestoßen. Selbst der vernünftigste Politiker der Linkspartei, Gregor Gysi, der Putin wirklich öffentlich verurteilt, sagt trotzdem immer wieder, naja, die NATO ist aber auch schuld.
Ja, grundsätzlich schon, aber diese Art der Aggression oder diese Art der Verachtung eines freiheitsliebenden Volkes, der Ukraine, das ist schon ein Unterschied. Da gibt es natürlich in der Linkspartei, die allermeisten wollen zum Beispiel keine Waffenlieferungen an die Ukraine. Das würden die aber nie mit so einer Verachtung raushängen lassen und auch nie so maßlos lügen und so. Und deswegen glaube ich, ist da einfach auch ein Graben in der Art, nicht das Ergebnis, nämlich dass die Ukraine im Ergebnis den Krieg bitte schön verlieren soll und dann ist Ruhe, sondern in dieser, es gibt ja die Ukraine nicht einmal. Also das sind ja einfach Ukraine-Leugner im BSW. Und es war auch dann, es gab im RBB jetzt letzte Woche auch so eine Kandidatenrunde, anscheinend war da hinterher keine Party, sodass Herr Berndt auch blieb. Aber dann gab es so eine Kurzabstimmungsrunde mit Daumen hoch, Daumen runter. Wer ist für Waffenlieferungen in die Ukraine? Und dann also die drei demokratischen Spitzenkandidaten haben den Daumen hoch gesetzt. Und dann wirklich, also Herr Walter von der ja aussieht wie ich angeblich, von der Linkspartei und dann der BSW-Typ und der AfD-Typ und der von den Freien Wählern, Peter Wieda, bitte auch mal die letzten Folgen nachhören, toller Typ. Alle vier haben also den Daumen ganz quasi instinktiv und sehr schnell gesenkt, wo man denkt, der Walter...
Haben die so gemacht oder haben die den Daumen, hat der Linkspartei-Typ den Daumen wesentlich quer gehalten?
Nicht, die haben den wirklich runtergehalten und da muss man wirklich sagen, der Herr Walter, der hätte einfach mal sich umgucken können, neben wem, die standen auch zufällig so geordnet, dass also sozusagen die ganze eine Seite so war und die andere Seite so und da finde ich, da wäre es nicht zu viel verlangt gewesen, dass der Typ als Demokrat sich mal umguckt, neben was für unappetitlichen Gestalten er da steht und zufällig oder eben nicht zufällig denselben Daumen zeigt. Und da muss man schon sagen, das ist auch selbst verschuldet. Man muss als Linkspartei nicht zwingend pazifistisch sein, weil der Pazifismus hat sich eben überlebt, weil er von der Realität irgendwie...
Moment mal. Pazifismus heißt ja nicht, sich hinsetzen und gar keine Waffen wollen. Ein Pazifist kann ja durchaus in Verteidigungsstellung
ja,
sein.
Ja, die einen sagen so, die anderen so. Und natürlich ein modifizierter oder ein realistischer Pazifismus würde...
Genau. Ich entschuldige bitte, ich bin auch für Waffenlieferungen für die Ukraine. Also was heißt dafür? Ich bin dafür, dass die Ukraine das Existenzrecht und das Verteidigungsrecht haben sollte, weil wenn man das der Ukraine abspricht, jetzt mal ganz unabhängig davon, hört Putin ja nicht auf. Also es ist ja wirklich zu sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Trotzdem würde ich mich und du ja auch. Mhm. Und trotzdem würden wir uns wahrscheinlich beide nach wie vor als Pazifisten bezeichnen.
Ja. Gut, aber dann lass uns doch mal, gibt es da noch was?
Ja, ich
die gerne. Wichtigste Schlagzeile des gestrigen von den ganzen Live-Blogs und so weiter war natürlich sehr unerwartet. Breaking News, FDP-Vize Kubicki spekuliert nach Brandenburg-Wahl über mögliches Ampel-Aus. Da habe ich gedacht, okay, ein bisschen Normalität ist doch noch in dem ganzen Betrieb drin.
Also, was ich ganz, ganz schlimm fand, war, warte, ich hoffe, ich habe es jetzt nicht weggeklickt, hier, historische Niederlage statt Merz-Effekt für die CDU. Wo ich dachte, das hat nichts damit zu tun, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Das hat nichts damit zu tun. Die CDU ist einfach nicht gewählt worden, weil die demokratische Kräfte haben einfach die SPD gewählt.
Ja, und so würde ich es auch sehen. Also das wird man auch in den Nachwahlbefragungen wahrscheinlich sehen, dass dieses... Ja, es ist wieder dieser alte Graben, oh, wer die Migration begrenzen will, ist rechts und das wird nicht funktionieren und so weiter. Ich glaube durchaus, dass zum Beispiel im Bundestagswahlkampf, wenn Merz diesen sehr etwas strikteren Kurs zur Migration fährt, dass er da dann schon auch demokratische Wähler gewinnt. Aber wie du sagst, also man kann immer die für einen am bequemsten erscheinende Erklärung finden. Und eine wichtige Erklärung war ja auch, dass Dietmar Woidke eine Wahlempfehlung gekriegt hat aus Sachsen von Michael Kretschmer, also direkt quasi von vom, vom, vom also weiß ich nicht, in dem Fall hat es ja geholfen, aber ich würde sagen, mit dem würde ich jetzt auch nicht unbedingt zwingend, also beim Michael Kretschmer, da haben ja selbst die Fledermäuse von Wuhan gesagt, also der ist doch ein bisschen ekelhaft.
Genau, dann lass uns jetzt bloß ganz kurz noch in die Zukunft gucken. Ich meine, es ist relativ klar, es ist eigentlich nur eine einzige realistische Koalition möglich, nämlich SPD-BSW. Da weiß ich jetzt nicht, was für Hammerköpfe da im Brandenburgischen Landtag für das BSW sitzen.
Weiß keiner. Also es gibt diesen Spitzenkandidaten, Robert Krumbach, der langjährige SPDler war, also auch in den ganzen Ministerien irgendwie auf mittleren Ebenen tätig war, sodass der zumindest, könnte man sagen, wenn der Minister wird, dann wüsste er zumindest, wie sowas läuft. Also das ist jetzt nicht ganz außer Kalten. Und zweitens glaube ich, dass er zum Beispiel verglichen auch mit Wagenknecht oder Amira Mohamed Ali oder dieser sächsischen Spitzenkandidatin, die ja auch so eine frustrierte so eine hexenhafte, sage ich jetzt mal, ist auch vielleicht kein schönes Wort, ist, dass er so ein bisschen gemäßigt auftritt und auch wirklich nicht die große Hetze anstimmt, sodass er da so ein bisschen eher wie Katja Wolf in Thüringen sozusagen Glück im Unglück, dass diese Leute an der Spitze stehen.
Ja, ich weiß nicht, ob das Glück im Unglück ist. Ich glaube tatsächlich, dass die da relativ gute Leute um sich geschart hat, die Wagenknecht. Die guckt ja sehr genau, wer darf Mitglied werden, wer nicht. Die ist ja auch nicht komplett bescheuert.
Also das heißt, die hat sie geguckt, so, hier bewerben sich tausende Leute für eine Mitgliedschaft und ihre Aufgabe war es, genau die rauszufiltern und nicht zu nehmen, die so sind wie sie selber, nämlich geisteskrank und böswillig und
genau,
beschissen.
Genau, weil das brauchen wir ja nicht, das haben wir ja schon.
Ja, aber nee, oder vielleicht ist sie dann doch gar nicht so dumm, weil sie weiß, mit Leuten, die so sind wie sie selber, würde die Partei einfach innerhalb ganz kürzester Zeit beweisen, dass sie nichts taugt. Also sie hat im Grunde, das ist eigentlich geil, wenn man Chefin ist und sagt, ich bin eigentlich zu peinlich, damit ich darf nicht mehrfach existieren.
Genau, ja. Na, das wird ja auch wahrscheinlich die Präambel des Grundsatzprogramms des BSW, wenn es das irgendwann geben wird, du sollst keine Wagenknecht neben mir haben. Nein, aber ich glaube, es ist relativ klar, oder? Also ich meine, mit der CDU wird es halt nichts. Sie könnten die Schwarz-Rot oder Rot-Schwarz machen, sich vom BSW tolerieren lassen, aber warum sollte das BSW
so eine
das machen?
Art Minderheitsregierung, es ist ja dann in dem Fall nicht mal eine Minderheitsregierung, sondern es ist ja eine Gleichheitsregierung. Also genau. Doch, offiziell ist es ja eine Minderheit, wenn Stimmengleichheit ist, dann ist es nämlich abgelehnt, aber man wird schon irgendwie den Ministerpräsidenten gewählt kriegen, das wird, glaube ich, schon funktionieren.
Wollte ich gerade sagen, das ist, denke ich, kein Problem. Aber müssen sich ja CDU und AfD zusammenschließen und einen eigenen Kandidaten finden, um die SPD zu überstimmen. Und das wird ja nicht passieren.
Ja, deswegen, also das, glaube ich auch, dass es, aber man wird, also ich vermute, dass diese ganze Regierungsbildung sowohl in Sachsen als auch in Thüringen und Brandenburg wirklich jetzt sehr lang dauert. Also vielleicht sogar noch bis ins nächste Jahr teilweise, weil das einfach keine angenehme Konstellation ist. Und weil man einfach ganz viel Redebedarf hat und weil sich keiner vielleicht zum falschen Zeitpunkt zu früh aus der Deckung bewegen will und so weiter. So, also ich meine, in Sachsen und Thüringen ist ja bis jetzt auch noch nichts offiziell passiert, außer dass natürlich Mario Vogt schon im Saarland zur Audienz war. Also das ist wirklich auch, glaube ich, also der ist da extra, er ist nicht ins Saarland, aber nach Berlin, also zum Wagenknecht nach Berlin gefahren. Jetzt hätte ich fast Fake News erzählt.
Um mal ganz kurz zu sagen, Dietmar Woidke wird diese gesamte Legislatur durchhalten, weil wir hier ja jetzt, das wird ja immer mehr so sein. Malu Dreyer zum Beispiel kann jetzt in Rheinland-Pfalz, kann die jetzt mitten in der Legislatur sagen, ich drehe zurück aus gesundheitlichen Gründen, da wird jetzt ein neuer Ministerpräsident gewählt, alles ist gut, weil nämlich ihre beiden Koalitionspartner, sowohl die Grünen als auch die FDP im Saarland, nicht das Interesse vielleicht schon, aber nicht die Chance haben, den nächsten Ministerpräsidentenkandidaten zu stellen. Mhm. Das ist bei diesen Parteikonstellationen, die jetzt passieren, natürlich anders. Und auch der BSW-Kandidat wird vielleicht sagen, je nachdem wie sich das entwickelt und wie sich die Umfragewerte, könnte ja vielleicht auch das BSW irgendwann mal den Ministerpräsidenten stellen.
Genau, also da müsste man natürlich sagen, in zwei Jahren oder so soll gewechselt werden, dann muss man schauen, entweder das BSW ist bis dahin wieder aus den Umfragen verschwunden.
Dann würden die zustimmen
und wenn nicht, dann nicht. Also das ist, glaube ich, noch offen, weil ehrlich gesagt, ich kann und will mir nicht vorstellen, dass die dann plötzlich in Regierungsverantwortung kommen und plötzlich und diese über 10% bleiben bestehen. Also das kann ich mir nicht vorstellen, weil die müssen doch eigentlich beweisen, dass sie es nicht können. Naja, So, apropos Wechsel, es gibt ja dann die Frage, wer kommt nach Woidke? Es gibt ja in der Brandenburger SPD so.
Achso, entschuldige bitte, das ja? war auch das Glück der Brandenburger, dass die ja bis jetzt Glück, also mit Stolpe, klar, dann kam Matthias Platzeck, das ist ja auch ein ausgesuchter Sympathieträger, das darf man ja nicht vergessen.
Der Deichgraf,
ja. Ja, genau. Und auch Woidke ist ja zumindest, also die hatten auch Glück, während in Sachsen zum Beispiel die CDU ja mit ihren Spitzenkandidaten eher immer nicht so ein Glück nach Kurt Biedenkopf, selbst Kurt Biedenkopf war ja nicht wirklich Glück. Aber und danach kam dann hier, wie hieß er denn, der direkte
Milbrat.
Nachfrage. Milbrat war ja wirklich nicht schön. Dann vor, warte mal, und vor Tillich
und dann kam Tillich.
Also, kam dann schon Tillich? Ja. Das ging dann einigermaßen.
Naja, genau, es war der erste Sorbe einer Regierungsspitze.
Es war auch der erste Sachse.
Der erste Sachse, genau.
Weil ja, es gab sowohl Biedenkopf als auch Milbrat waren ja Wessis, das darf man ja nicht vergessen. Auch
nice to know, es gab nur in den ganzen 34 Jahren seit der Wiedervereinigung gab es nur ein paar Monate im Jahr 2008, nämlich nach der Wahl von Tillich und vor der Wahl von Erwin Sellering in Mecklenburg-Vorpommern, wo tatsächlich alle 5 ostdeutschen Bundesländer von Ostdeutschen regiert wurden.
Denn was jetzt ja wieder nicht der Fall ist, wegen Thüringen.
Wegen Thüringen. Und das könnte aber jetzt doch wieder der Fall werden, wenn Mario Vogt gewinnt. Also das ist tatsächlich, die Ostdeutschen müssen noch ein bisschen aufholen. Ja. So, was ich aber jetzt sagen wollte, die Brandenburger SPD, da gibt es ja so ein paar Leute, die sozusagen in der anderthalbten Reihe stehen. Das ist zum einen die Finanzministerin Katrin Lange, die auch in der Partei sehr beliebt ist, und den Fraktionsvorsitzenden Daniel Keller. Und zudem gibt es noch eine kleine lustige Geschichte, so ein bisschen so eine, wie der überhaupt, also der ist Fraktionsvorsitzender und ist in Potsdam, also in einem dieser Potsdamer Wahlkreise, Direktkandidat gewesen. Und die Aufstellung war Ende letzten Jahres quasi von so Delegierten, also alle Delegierten aus dem Landtag, es waren 20 Stück, trafen sich. Und wir wissen ja, also habe ich ja auch schon mal erzählt, die Brandenburger Jusos, und vor allem die Potsdamer Jusos sind schon ein sehr extremer Intrigantenstadel. Das heißt, der Hauptdaseinszweck dieser Truppe ist, irgendwie Leute abzuservieren und sie mit Gerüchten zu überziehen und so weiter. Und da wurde dann irgendein sehr, sehr junger, also mit einer 2 vor der, nicht vor dem Komma, aber mit der 2 vor der zweiten Stelle, also Mitte 20-Jähriger aufgestellt, als Gegenkandidat für diesen Direktkandidaten. Mhm. Und damals war schon klar, also wenn man jetzt wenn es gelingen würde, den Fraktionsvorsitzenden im eigenen Wahlkreis abzusägen, das ist erstens mal, es ist halt einfach ein Todesurteil, auch nicht nur für ihn, sondern halt auch für diese, also dann hätte man sich wahrscheinlich keinen Gefallen getan. Nun kann man trotzdem ja demokratisch da jemanden aufstellen, okay, aber der war eigentlich eine Marionette von diesen Jusos und wurde dann auch, also da wurde richtig die Fäden gezogen und am Ende war es so, dass 20 Leute waren es, ist nie so eine gute Idee, wenn es eine gerade Anzahl ist, genau, weil es die Mehrheit dann erschwert. Und es war wirklich ganz verfahren, nämlich es waren 10 Leute auf der Seite von Daniel Keller und 9 Leute auf dieser Seite von dem anderen Gegenkandidaten und einer war also ganz radikal unentschieden und der blieb es auch bis zum Schluss. Also es gab, und jetzt, wie lief das Verfahren ab? Also die trafen sich, erster Wahlgang 10-9 und eine Enthaltung. Jetzt weiß man, im ersten Wahlgang reicht das nicht, weil das keine absolute Mehrheit ist. So, macht man also einen zweiten Wahlgang. Da haben sich die Leute vom Daniel Keller schon gefreut, aber plötzlich war es 9-9 und eine Enthaltung. Und dann, was ist hier los? Und in dem Moment, wo man sich noch gewundert hat, kam einer zur Tür rein, oh, ich war gerade auf dem Klo, Entschuldigung. Es ist wirklich die Story. Und was macht man jetzt? Also der Wahlgang war ja gemacht, soll man den wiederholen? Also jeder wusste ja, jetzt wird gleich abgestimmt, da wäre ich vielleicht auch nicht aufs Klo gegangen. Die Regularien waren so, dass es nach dem zweiten Wahlgang, also wenn Gleichstand ist, was da war, dass es dann gelost wird. So, und da hat sich dann die gesamte Parteiprominenz, da war dann auch noch der Potsdamer Oberbürgermeister da anwesend, die haben dann wirklich gesagt, wollen wir das hier auslosen? Das ist so ein wichtiger Vorgang hier und so eine wichtige Personalie und überhaupt, es ist jetzt dumm gelaufen, aber wollen wir da losen? Und dann haben die quasi, hat die haben sie einstimmig beschlossen, dass es eigentlich nicht so sein sollte. Und nur dadurch konnte dieser zweite Wahlgang wiederholt werden. Da waren dann plötzlich alle da mit 10-9 und der Keller hat dann gewonnen. Also das ist wirklich, also und in der Presse, das ist witzigerweise auch nicht rausgesickert, weil die Presse schrieb vom dritten Wahlgang, was einfach nicht stimmt. Es gab keinen dritten, es gab nur einen zweiten. Und wenn die Bild-Zeitung davon Wind gekriegt hätte, hätte es quasi geheißen, Kloman
so, rettet erzählt, SPD. Jetzt hast du es erzählt und jetzt wird das im Nachhinein.
Kloman rettet SPD.
So.
Und das wird auch der Titel dieser Folge.
Genau.
So, das soll es aber gewesen sein. Ich habe noch einen kleinen Ausblick. Also in Thüringen wird es spannend, denn dort ist in 3 Tagen, am Donnerstag, ist da die konstituierende Sitzung des Landtags. Und Thüringen, da erinnern wir uns, ist ja das einzige Land, wo die AfD jetzt stärkste Fraktion ist, die ja einen Anspruch stellt auf das Amt der Landtagspräsidentin. Und da gibt es auch eine tolle Frau, die sie da aufgestellt haben, Wiebke Musal. Wenn man die mal googelt, wird man eine Frau finden in der Bildersuche, die eine Burka trägt im Plenum des Landtags. Ach. Also es war natürlich eine ironische Burka.
Die hat ja, sich aber immerhin.
Ja, immerhin, Fortschritt. Nein, also es ist tatsächlich eine, die da plötzlich in Burka erschien. Und noch interessanter oder noch AfD-typischer natürlich, das gehört ja zum Lebenslauf dazu, sie ist natürlich wegen Betrugs verurteilt worden zu einer Geldstrafe. Also während ihrer Zeit als Abgeordnete, 2017 war das. Also ich finde, da ist doch klar, also das ist eine der besten der AfD, da soll sie Landtagspräsidentin werden. Da werden die anderen Parteien was dagegen haben. Dumm nur, dass der Alterspräsident, der ja diese Sitzung leitet, oder die, den Anfang der Sitzung leitet und auch dann irgendwie diese Wahl, dass der ja möglicherweise ja, dann interpretiert, also laut Geschäftsordnung steht ja der stärksten Fraktion dieser Posten zu. Es wird auch im ersten Wahlgang sicherlich niemand anders aufgestellt werden dürfen. Aber was passiert dann, wenn sie nicht gewählt wird? Oder es gibt ja auch Interpretationen, die sagen, ja, wenn niemand anders antritt und jemand kriegt mindestens eine Ja-Stimme, dann sind die Nein-Stimmen egal.
Genau.
Diese Interpretationsmöglichkeit ist beim Ministerpräsidenten ja auch. Ich finde es sehr schön oder auch nicht einleuchten, weil ja der Wille zum Ausdruck gekommen ist, diese Person wollen wir nicht. Andererseits sagen diese Leute, naja, der Wille der Verfassung ist ja aber auch, dass jemand gewählt wird. Und es könnte ja jemand anders sich aufstellen lassen, im dritten oder zweiten Wahlgang, was auch immer. Und es gibt tatsächlich historisch ein Beispiel, wo es schon mal einen Ministerpräsidenten gegeben hat, 1951, der Bruder des späteren Bundespräsidenten, der hieß Friedrich Wilhelm Lübcke in Schleswig-Holstein. War der einzige Kandidat in diesem Wahlgang, kriegte aber nur eine Minderheit der Stimmen, der Rest war dagegen und der war dann Ministerpräsident. Das wurde auch nicht in Zweifel gezogen. Also es gibt leider dieses historische Beispiel, was man dann ja immer anführen könnte. Und das wird noch spannend, am Donnerstag diese Landtagssitzung. Und ja, kann man sich mal mental darauf vorbereiten, dass dann wieder abends irgendein Brennpunkt kommt oder was auch immer. Es ist ja nicht Wochenende.
Genau. Gut, dann hören wir uns auf jeden Fall am Donnerstag
wieder. Nein. Ich habe noch eine kleine Ankündigung. Okay. Also die UN-Vollversammlung wird jetzt auch starten. Traditionell immer dienstags im September. Also die ist schon gestartet, aber dann kommt die ersten Wochen der Vollversammlung sind nur so kleine Debatten, irgendwie, ja, Israel soll vernichtet werden und so weiter. Aber tatsächlich,
das Übliche
und meistens Ende September an einem Dienstag ist dann die sogenannte Generaldebatte, also eine Aussprache, wo dann alle Staats- und Regierungschefs oder auch andere Vertreter des der Länder sprechen. Scholz ist ja zurzeit in New York als Kanzler und wird dann auch das Wort ergreifen. Ziemlich am Anfang, also die Debatte dauert insgesamt 5 Tage, also von Dienstag oder 6, glaube ich sogar, also bis Montag, Sonntag ist Pause. Und da gibt es eine interessante Geschäftsordnung, interessante Reihenfolge, also diese Redner, da kann nicht einfach jeder ans Rednerpult, sondern es wird streng gerankt nach Rang. Also Präsidenten kommen zuerst, also Staatschefs, also auch Könige oder Päpste oder so, dürfen zuerst. Und dann kommen die Regierungschefs, dann kommen die Vizeregierungschefs, nach den Präsidenten kommen natürlich die Vizepräsidenten, dann die Regierungschefs, dann die Vizeregierungschefs und dann die Minister und dann die Botschafter, also UN-Botschafter. Wenn jetzt ein Minister, was weiß ich, Nordkorea oder so, die haben ja strenge Ausreisebestimmungen oder vielleicht sind die Leute dann auch, sind vielleicht auch nicht ganz, haben sie nicht Lust ins verfeindete, in die verfeindeten USA zu reisen, sodass dann nur der Botschafter spricht. Und es ist trotzdem interessant, also gesetzt sind immer die ersten vier Redner dieser UN-Vollversammlung. Und zwar zuerst der UN-Generalsekretär, dann der Vorsitzende der Generalversammlung. Also das ist immer ein Diplomat aus irgendeinem Land. Das wird also vorher festgelegt oder vorher gewählt. Der jetzige ist aus Kamerun. Und dann der dritte Redner, und das ist überraschend, der dritte Redner ist immer der immer Brasilien, also meistens der Präsident. Warum? Weil in der ersten UN-Vollversammlung 1946 auch zufälligerweise Brasilien der erste Redner war, und das ist so eine Tradition, dass der dann auch immer zuerst ist. Und dann der zweite Präsident oder der vierte Redner insgesamt ist immer die USA, weil sie die Gastgeber sind. Und erst danach ist sozusagen davon abhängig, wer wen schickt. Unser Scholz ist ja ziemlich weit oben als Regierungschef und werden sie da irgendwie unterbringen am ersten oder spätestens am zweiten Tag. Also das ist so eine interessante, ich sehe schon an deinem Gesicht, dass du mir zustimmst, wenn ich interessant sage.
Was?
Okay, da können wir zuhören und Herr Scholz wird sicherlich auch was Schönes sagen.
Genau.
Nämlich, dass er nichts sagt, aber 15 Minuten lang, bitteschön.
Immerhin. Das ist länger, als Martin Sonneborn im Europaparlament sprechen kann. So, liebe Zuhörenden, wenn ihr weiter zuhören wollt, macht es bitte am nächsten Donnerstag, da werden wir vielleicht auch nochmal kurz zum Thema Brandenburg-Wahl zu sprechen kommen. Ob wir dann das Thema österreichische Nationalratswahl am nächsten Montag quasi, also jetzt am kommenden Montag nochmal aufgreifen. Das wissen wir noch nicht. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Ich danke dir, Thema, für diese erschöpfenden Informationen. Wenn ich erschöpfend sage, meine ich erschöpfend. Schreibt uns bitte an luke@hengstmanns.de oder kommentiert hier unter diese Folge auf luke.hengstmanns.de. Ansonsten hören wir uns am Donnerstag. Bis dann, Thema. Tschüss.
Bis dann.